Ewige Freude ist mein Thema. Jesus ist zum Genießen. Wir sollen Jesus genießen als ewige, bleibende Freude. Nicht nur für einen Augenblick, nicht für einen Moment, nicht nur vorläufig, sondern ja, für immer und allezeit. Ewige Freude. Halleluja. Das ist auch das, worüber ich hier heute sprechen möchte. Möchte ich herzlich einladen für die Veranstaltungen hier im Haus. Am Samstag wird das Thema sein, setze deine übernatürlichen Kräfte ein und dann unterschätze Gottes Kraft nicht. Und dann geht es weiter im Juli. Im Juli ja, haben wir auch gute Themen. Vor allem im Juli werde ich mich beschäftigen über Jesus. Wer ist Jesus? Manchmal ärgern wir uns über Jesus, weil er nicht alle unsere Gebete erhört. Manchmal ist er anders, als wir denken und vermuten und so weiter. Wie glaubwürdig ist Jesus? Wie übernatürlich ist Jesus? Und so weiter. Was erwarten wir von Jesus? Und das sind auch ein Gedanken, die mich beschäftigen werden. Aber jetzt genieße Jesus. Halleluja. Freu dich. Jeden Augenblick, jeder Tag ist ein Geschenk. Gott will uns tragen. Das habe ich diese Tage meiner Schwager und meiner Schwägerin gesagt. Die Schwägerin liegt im Sterben, wiegt nur noch 35 Kilo und so weiter. Der Körper baut ab, mehr und mehr. Und mein Schwager ist über 80 und versorgt und pflegt meine Schwägerin. Und während wir so telefonierten, gab Gott mir das Wort, Gott wird dich tragen. Dieses Lied werden wir auch am Schluss noch singen. Gott wird dich tragen durch Stürme, durch Krisen, durch Gefahren. Genieße den Herrn. Gott wird dich tragen. Er wird dich durchtragen. Egal was ist, durch welche Probleme auch immer. Wir müssen nicht von Menschen abhängig werden, vom Staat abhängig werden, von Kirche abhängig werden, von irgendwelchen Institutionen abhängig werden. Gott will uns tragen. Halleluja. So, genieße die ewige Freude. Wie ist das? Wie funktioniert das? Darüber will ich ein paar Gedanken heute Nachmittag oder heute Abend mit euch teilen. Das Jenseits, der Himmel, das Leben nach dem Tod. Das ist ja total anders, als wir denken. Wir legen hier einen Samenkorn in die Erde und dann draus wird ein Baum, da wird kommen dann Blüten, da kommen Früchte, dann ja, und dieser Baum trägt immer und immer wieder Früchte. Das ist ewiges Leben, es hört nicht auf, es fängt irgendwo mal an und es bleibt für alle Ewigkeit bestimmt. So, auf den Gläubigen wartet ein ewiger Genuss, eine ewige Freude, eine ewige Begeisterung. Das ist nicht nur ein Trostpflaster, so erste Hilfe, oder irgendwie, dass man entzückt ist oder begeistert ist oder Drogen genommen hat und so high ist. Nein, es ist etwas Permanentes, etwas Fortsetzendes. Und ich lese in Jesaja Kapitel 51 und das wird mein Ausgangsvers sein für heute Nachmittag. Da heißt es in Jesaja 51 Vers 11, ja alle, die der Herr befreit, werden jubeln, die werden jauchzen. Alle, die der Herr befreit aus der Gefangenschaft und die zum Berg Zion zurückkommen oder zurückkehren, dann wird ihre Trauer nicht mehr da sein, ihre Sorge wird vorbei sein, Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Die Freude am Herrn hört niemals auf. Weißt du, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wenn ich das hier predige, dann schütteln vielleicht manche mit dem Kopf und sagen, was soll das? Aber ich sag, welch ein Tag voller Jubel wird das einmal sein, wenn wir als Erlöser nach Hause gehen, wenn wir die Erde hinter uns lassen, die Schmerzen hinter uns lassen, die Krankheit hinter uns lassen, die Armut hinter uns lassen, die Probleme hinter uns lassen. Und der Jesaja sagt hier, aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und so weiter und Seufzen sind für immer vorbei. Wenn du einmal im Jenseits bist, und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Erlebnis hattest, dass du einmal drüben warst, da ist die Landschaft total anders, das Friede, das Freude, das Glück. Und in der Bibel heißt es weiter hier, dieser Prophet Jesaja sagt, Glück und Freude werden bei ihnen einkehren, Kummer und Seufzen werden abziehen, werden nicht mehr zu finden sein. Die Erde flucht, das was bisher war, wurde nicht mehr gesehen, nicht mehr gefunden. Man hat gesucht, wo ist das alles? Es ist Vergangenheit. Die Vergangenheit wird es nicht mehr geben. Ewige Freude wird ihr Haupt umschweben, frohlocken und Freude werden ihnen zuteil werden. Kummer und Seufzen werden entflohen sein, für immer. So wie die Nacht vorbei ist, die Sonne kommt oder wie der Frühling kommt und der Winter ist vorbei. Kein Leid, keine Krankheit, kein Stress, keine Schmerzen, keine Handicaps, keine Behinderung, keine Sorgen, über gar nichts. Alles ist vorbei. Keine Trauer, Da wird kein Weinen mehr sein, kein Klagen, keine Beschwerde mehr sein, kein Ärger, kein Stress. All das wird für ewig verschwunden sein, wird gar nicht mehr geben. Man wird suchen, was war damals, womit habe ich mich ständig darum geschlagen? Gott hat etwas für uns vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat. Die englische Übersetzung zum Vers Jesaja 51, Vers 11, da heißt es, mir gefällt es, diese englische Übersetzung viel besser wie die deutsche, wir werden gekrönt sein, wir werden gekrönt sein, wir werden eine Krone tragen, wir werden erfüllt sein, wir werden durchdrungen sein, wir werden so beseelt sein vom Glück. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Da versteht man erst richtig, jetzt singen wir nur und jetzt plappern wir vielleicht noch und reden noch und sind vielleicht fromm noch darüber und glücklich und sagen, welches Glück wird, ist erlöst zu sein, aber hier, wir sind wirklich erlöst. Die Erlösten werden singen und sie werden nicht mehr aufhören, sie werden nicht mehr zu bremsen sein. Dort werden lauter gute Menschen sein. Du wirst diese schlechten Menschen gar nicht mehr sehen, diese schlechten Menschen wird es gar nicht mehr geben und dort wird nichts Schlechtes mehr sein. In meiner Bibel heißt es in der Offenbarung, in den letzten Versen der Bibel, da heißt es, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Hitze, keine Kälte, kein Tag, keine Nacht, all das Negative wird gar nicht mehr da sein. Dort wird kein Schlechter und kein Böser mehr sein und das Schönste für mich, überhaupt das Schönste von allem, dort wird es keinen Teufel geben. Halleluja. Teufel, der wird fliehen, der wird abhauen, der wird mit den Frommen, mit den Erlösten nichts mehr zu tun haben wollen. Ihre Freude, die Freude der Erlösten wird ewig währen, ohne Ende. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, es ist immer verschwunden, für immer und für alle Zeit. So, nachdem wird man suchen und sagen, da war doch etwas hier auf dieser Erde. Wir haben hier doch Probleme gehabt. Wo sind die ganzen Probleme geblieben? Die wirst du gar nicht mehr sehen, die wirst du gar nicht mehr finden. Und die werden gar nicht mehr, nirgendwo mehr verzeichnet sein. Du kannst so graben, so tief du willst, bis, in die Unterwelt. Es wird nichts mehr da sein. Dort wirst du fröhlich deine Straße ziehen, du wirst leben, das Leben genießen in vollen Zügen. Die meisten Menschen verstehen nicht, was das ist. Genieße diese ewige, diese bleibende Freude. Wie kann man sich heute freuen? Ich habe doch finanzielle Sorgen, ich habe doch gesundheitliche Sorgen, ich habe doch familiäre Sorgen, das haben wir alles hier. Aber an jenem Tag wird es alles gar nicht mehr geben. Alles vorbei, weil es eine neue Welt sein wird. Das Erste ist vergangen. Siehe, sagt Gott, ich mache alles neu. Was ist das Genießen wirklich? Weißt du, die meisten Leute denken nur ans Konsumieren. Sie sind gute Verbraucher. Aber wir werden dort nicht nur alles verbrauchen und alles genießen und verschmatzen und uns amüsieren und belustigen und wie auch immer. Nein, wir werden uns freuen. Jesus, ich habe dich, du bist mein Licht, du bist mein Leben. Der Weg über die Zunge, heißt es einmal in der Bibel, ist sehr kurz. Es sind nur noch ein paar Zentimeter. Der zeitliche Genuss, was wir hier genießen können, und das verstehen die meisten unter Genuss, dass man sein Geld genießen kann, sein Vermögen genießen kann, seine Arbeit genießen kann, seine Leistung genießen kann. Es ist schön, wenn du nach Hause kommst und du weißt, was du heute getan hast. Das ist gut. Aber das ist nicht alles. Dieses Genießen ist viel mehr. Viele Menschen leben nur für das Irdische. Ich denke nur an diesen lieben Esau. Der liebe Esau hat für ein Linsengericht mit vielleicht eine rote Wurst noch dabei, hat seine Erstgeburt verkauft. Noch viel schlimmer, später hat er den Segen gesucht, sogar unter Tränen, und hat den Segen nicht gehabt. Der Segen ist es ausschlaggebend, dass wir glücklich sind, dass wir gesegnet sind. Kommt her, ihr gesegnetes Herr, ich will euch das Reich meines Vaters geben, hat Gott gesagt hier, oder Jesus gesagt. Wir müssen die Wirklichkeit verstehen. Das Leben ist so vergänglich. Wie schnell geht das Leben vorbei? Da warst du da und da bist du nicht mehr da. Es ist genauso, als wenn du durch eine Straße gefahren bist, mit 180 durch die Landschaft, alles nur vorbeigerauscht. Das war's mal. Aber ist das wirklich das Leben? Das Reich Gottes besteht nicht, heißt es in der Heiligen Schrift einmal, aus Essen und Trinken und Schwelgen und sich berauschen oder was auch immer sein mag, sondern aus Frieden und Freude im Heiligen Geist. Aber was ist das? Erzähl doch den Leuten auf der Straße Friede und Freude im Heiligen Geist. Die sagen, du verstehst das Leben nicht. Was ist das? Friede und Freude im Heiligen Geist. Weißt du, ist es so, ja, wie in einem Fata Morgana oder wie in einer Ekstase. Du erlebst draußen irgendwo, ja, Gottes Herrlichkeit. Ich werde nie vergessen, als ich drüben in Memel, Litauen einmal war. Da bin ich, ja, ich war 3 Wochen dort und bin fast jeden Abend 20 Kilometer gefahren, bis an der Küste, am Leuchtturm und an den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang mal mitzuerleben. Und das ist etwas Wunderbares, den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu erleben. Das ist was Schönes. Die meisten wissen gar nicht, was das ist. Die Zeit zu genießen, einfach zu sitzen und zu sehen, jetzt geht die Sonne auf. Oder abends, jetzt geht die Sonne unter. Ich werde nicht vergessen, ja, mal in Israel, auf der Insel, auf der Halbinsel, ja, Sinai, mal draußen übernachtet, wollte ich ganz bewusst draußen übernachten. Ich wollte sehen, wie die Sonne aufgeht, dann morgens an der Früh, dass die Sonne zum Greifen nahe ist. Und wir sollen anfangen, die Welt Gottes zu genießen. Aber dazu braucht man Zeit. Dazu braucht man Aufmerksamkeit. Dazu muss man sensibel sein. Willst du wirklich das Leben genießen und willst du wissen, was das Leben wirklich ist? Fang an, sich Zeit zu nehmen für das Leben. Die meisten Leute hetzen nur, streben und jagen nach dem Glück und kommen beladen und mühselig zurück. Du musst die Muße haben. Um das zu genießen, braucht man Muße. Zeit, freie Zeit, verfügbare Zeit. Urlaub nennt man das. Urlaub. Früher haben die Adligen und so weiter, die haben sich das leisten können. Urlaub, erlaubte Zeit, dass man weggeht, dass man fortgeht mal von zu Hause, von der Arbeit, von dem ganzen Stress, dass die Arbeit uns nicht beherrscht. Und wir werden so beherrscht von der Arbeit, von den Aufgaben, das muss erledigt werden, das muss erledigt werden, das muss erledigt werden. Der Teufel versteht uns zu beschäftigen mit allen möglichen Dingen. Muße haben. Hast du Muße für das Leben? Muße. Musik kommt daraus auch, das Wort Musik nachher später. Man nimmt sich Zeit, man hört hin, man passt auf. In der Bibel haben wir zwei Schwestern. Der eine war so und der andere war so, die Martha. Die konnte Jesus nicht genießen. Die war sehr beschäftigt für Jesus. Sie hat für Jesus sehr viel gebrutzelt und sehr viel gemacht und so weiter. Sie war sehr fleißig. Und dann kommt sie plötzlich reingesprungen, wo Jesus saß und sagt, Meister, schau zu, meine Schwester, diese Maria hier, die hockt an deinen Füßen, die tut nichts, die macht nichts, verstehst du? Da ist so viel Arbeit in der Küche, Geschirr aufzuspülen oder zum Kneten oder was auch immer ist, zum Reiben. Aber dann sagt Jesus, diese Maria, sie hat das gute Teil erwählt, sie hat sich Zeit genommen, zu Jesu Füßen zu sitzen und sie saß zu Jesu Füßen, sie hatte Muße gehabt. Sie hat Muße gehabt, Jesus zuzuhören. Und die Martha hat es nicht verstanden. Wie kann man das, wo man so viel Arbeit hat, so viel Stress, so viel Verantwortung, so viel Verpflichtungen. Maria lausche Jesus zu. Sie hat Jesus genossen. Kannst du Jesus genießen? Hast du Zeit überhaupt, ihn zu genießen? Oder bist du so gestresst? Unsere Zeitgenossen, Zeitgenossen. Ganz bewusst sage ich dieses Wort. Unsere Zeitgenossen haben verlernt zu genießen. Immer nur schnell, 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 das nächste bitte, der nächste bitte und so weiter. Nein, wir müssen stille sitzen mal und zuhorchen und uns Zeit nehmen für das Wichtigste. Was ist das Wichtigste im Leben überhaupt? Viele haben gar keine Zeit mehr zum Genießen, zum Träumen, Musik zuzuhören. Weißt du, da hören sie Musik und lesen gleichzeitig die Zeitung oder gucken Fernseher. Du kannst nicht zwei Aufgaben auf einmal machen. Die alten Griechen, die haben das Wort Ethik gelernt oder Ethik gelehrt. Ethik ist, dass man sein Leben so einrichtet, dass man mit sich selbst zurechtkommt, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt, dass man Zeit auch eventuell für anderen Menschen nimmt. Und leider kommen die meisten Menschen nicht zu ihrem Recht, dass sie das Leben genießen, dass sie sich am Leben erfreuen. Das war schön, wirklich schön. Einfach nichts zu tun. Manche denken, das ist Faulenzen. Das ist Zeitverschwendung. Oder was weiß ich, was sie darüber denken. Der moderne Mensch will immer nur die Zeit auskaufen. Time is money. Aber Zeit ist nicht Geld. Viele Menschen denken, sie müssen andere kontrollieren, andere bestimmen, andere dirigieren. Und haben ihr eigenes Leben nicht einmal im Griff. Und Das Leben genießen heißt es, sich selbst in Kontrolle zu haben. Ich will oder ich will nicht. Ich kann, ich möchte, ja, sich selbst entfalten, sich selbst entwickeln. Viele wissen, dass der Genuss vergänglich ist, aber sie tun es doch nicht, nicht einmal für ein paar Minuten. Alles ist sehr vergänglich auf dieser Welt. Heute will ich ein paar Lebenshilfen weitergeben, das, was mir geholfen hat, einfach das Leben zu genießen. Die Freude am Herrn, und mit dem Vers fange ich an, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn. Wenn Gott an erster Stelle in unserem Leben ist, dann kann ich richtig das Leben genießen. Und dazu braucht man Zeit. Um das Leben zu genießen, braucht man auch einen Raum, wo ich das genießen kann. Deshalb auch die Kirchen. Da gehst du in eine Kirche rein, kannst abschalten, kannst alles vergessen, kannst ruhig sein, schaust auf den Altar, schaust auf das Kreuz oder was auch immer es sein mag. Deshalb, wir brauchen einen Raum, wo wir genießen können. Die meisten haben gar keinen Raum mehr, keinen Altar, keinen Platz, wo sie einfach sich Zeit nehmen für das Wichtigste in ihrem Leben. Wahrer Genuss ist ein Luxus, den sich viele gar nicht mehr gönnen können. Ja, ich muss so viel arbeiten, ich habe so viele Verpflichtungen. Die kommen aus dem Guten gar nicht mehr raus. Aber das Gute ist nicht immer das Gute. Weißt du, das Gute muss man auch genießen können. Man denkt, ich denke manchmal oft, die Hausfrau, die kocht, die bereitet ein Essen, die schafft den halben Vormittag für das Kochen und dann ist das Essen in 2 Minuten oder 10 Minuten gegessen. Die Leute genießen gar nicht, die schlingen das einfach nur runter. Das Essen muss genossen werden, sollte man sich Zeit nehmen, Bissen für Bissen und zergehen lassen. Und jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, so heißt es einmal in einem Sprichwort. Man kann niemand vormachen, wie man glücklich ist, wie man fröhlich ist, wie man ja fröhlich seine Straße geht. Das muss jeder selber entwickeln und entdecken. Wie mache ich das? Wie bin ich gelagert? Wie kann ich ein Gericht richtig genießen? Wie kann ich eine Gabe richtig genießen? Wie kann ich einen Zeitraum richtig genießen? Eine Möglichkeit draußen, den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang richtig genießen? Ich kann predigen. Und das tue ich gerne. Aber das Wort Gottes muss genossen werden. Muss einem auf die Zunge zergehen. Das muss jeder für sich selber tun. Ich kann das nicht für dich machen. Ich würde es gerne versuchen, dieses rüberzubringen und sagen, guck mal, wie wunderbar ist doch der Herr. Wie schmeckt, sehet und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Die Güte Gottes muss man selber schmecken, selber ja, zergehen lassen in seinem eigenen Leben. Das kann jeder selber für sich machen, aber die meisten tun es nicht. Der Pastor hat es gesagt. Ja, der Pastor kann viel sagen. Aber wenn du im Stress bist, kannst du das alles gar nicht genießen. Du musst dich hinsetzen. Könige haben früher, wenn sie regiert haben, sich zuerst hingesetzt und dann haben sie regiert. Im Stress kannst du nichts genießen. Wenn du zum Beispiel Musik hören willst, dann brauchst du Ruhe, um zu genießen, sich hinzusetzen, Augen zu machen und dann auf sich wirken zu lassen. Was wollte der Musiker hier, was will der Musiker mir rüberbringen? Genauso das Wort Gottes. Die Bibel lehrt uns, wir sollen mit einem ungeteilten Herzen dem Herrn dienen, kommen vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wir müssen eine positive Einstimmung haben, wenn wir Gott begegnen wollen, schon bevor wir überhaupt vor sein Angesicht treten. Und jeder muss für sich selbst ja, sich einstellen auf diese göttliche, geistliche Wahrnehmung. Und das muss man schärfen, da muss man üben. Wir brauchen eine geübte Sinne, um das wahrzunehmen, diese Musik. Einer, der nur Rap hört und einer nur von Disco zu Disco rennt, der kann eine schöne klassische Musik gar nicht wahrnehmen. Das ist für den Stinklein langweilig. Wir müssen ja auch wirklich innen drin zustimmen. Mein Herz muss Ja sagen, mein Herz muss dabei sein. So, um genießen zu können, braucht man eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich muss auf diesen Herrn mich konzentrieren, ich muss mich auf das Leben konzentrieren, ich muss auf das Wichtigste mich konzentrieren, das, was mich interessiert. Aber heutzutage, wenn ich die Leute anschaue, die interessiert alles und gar nichts. Schau doch die Leute an. Geld, Gesundheit, Arbeit, ja, das und jenes, die Technik, all das interessiert die, aber für nichts haben sie Zeit. dass sie sich dann hinsetzen und sagen, da will ich das mal herausfinden, was ist das? Man braucht ungeteilte Aufmerksamkeit und man muss sich darauf konzentrieren. Was ist das? Was ist, was mich glücklich macht? Was erfreut mein Herz? Wozu bin ich geschaffen? Ich bin geschaffen, um das Leben zu genießen. Dazu hat Gott uns ins Paradies gestellt. Und wir sind aus dem Paradies vertrieben worden inzwischen. Und der Mensch verzichtet auf so vieles. Er verzichtet, aber er genießt nicht. Das sind nur Dornen und Disteln, das ist nur Stress, das ist nur Arbeit, das sind nur Verpflichtungen. Beim Genießen ist oft weniger mehr. Weniger mehr. Wenn ich heutzutage die ganzen, manchmal, wenn ich so im Fernsehen hin und her spazieren gehe, dann sehe ich die Leute kochen und wieder dann servieren die Teller, das oft denke ich, Mensch, das ist ja arme Leute essen. Früher haben die arme Leute so gegessen, aber das sind heutzutage Delikatessen. Arme Leute essen, weniger ist mehr. Ja. Und genauso beim Glück, bei der Freude, beim Genuss des Lebens, weniger ist mehr. Die meisten möchten den ganzen Himmel runterholen, die ganze Herrlichkeit Gottes und was weiß ich alles. Aber weniger ist mehr. Wir haben so ein Überangebot an religiösen Hin und Her. Und es ist schwer zu genießen, wenn du so viel Angebot hast. Da kannst du im Fernsehen ein Programm gucken, dort ist was Besonderes, im YouTube, auf der Facebook-Seite, da ist was Besonderes. Immer wieder nur Besondere, Besondere, Besondere. Aber wo kannst du genießen? Was ist wirklich genießen? Genießen ist es hinzusetzen. Reichen Menschen, und ich habe mit reichen Menschen große Probleme, reiche, wohlhabende und so weiter, die kannst du gar nicht beschenken. Da weißt du gar nicht, was soll ich einem Reichen schenken, einem Millionär? Was willst du einem Millionär schenken? Der hat ja alles, was er will und so weiter. Das kann er sich kaufen. Verstehst du? Aber einen armen Bettler, einen armen Kerl, dem kannst du noch was schenken. Und der kann das noch genießen. Der freut sich noch über das Kleine. Aber die Wohlhabenden und so weiter, sie können nicht mehr genießen. Sie können sich auf den Genuss gar nicht mehr einlassen, dass sie sich da hinsetzen und es einfach ziehen. Ein Kind, ich habe neulich gelesen, ein Kind braucht nicht mehr wie 5 Spielzeuge, um glücklich zu sein. Und wenn ich die Kinder heutzutage anschaue, die haben viel zu viele Spielsachen. Die wissen gar nicht, wie soll ich dann meine ganzen Spielsachen gebrauchen. Da was und da was, Lego. Und da kommt das und da kommt das. Und da kommt noch tollere technische Sachen. Die Kinder können das Leben nicht mehr genießen. Ich weiß noch heute, als kleiner Bub, ich habe so ein armes Fahrrad gehabt ohne Speichen und dann habe ich mit dem Rad, bin ich hin und nachgelaufen, diesem Rad mit dem Stecken, und dann habe ich laufen gelernt und dann, es war für mich ein Genuss, Freude, einfach am Laufen. Aber heutzutage haben die Kinder alles, sind überfüttert, und die Überfütterung ist es, was uns von dem ganzen Genuss des Lebens abhält. Um zu genießen, hat Gott uns die Sinne gegeben, die Sinne der Wahrnehmung, des Hörens, des Fühlens, des Sehens, des Schmeckens, des Riechens. Die Bibel sagt, wir sollen sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Ich werde im Monat Juli genau das Gegenteil sprechen. So viele Leute, die verstehen Jesus nicht. Was wollte Jesus wirklich? Das hat mich so beschäftigt. So viele Christen, sie glauben an den Himmel, an Gott, aber die haben gar keine Ahnung, was das alles ist. Was es alles beinhaltet. Weißt du, du merkst erst, was Appetit ist, wenn es nichts zu essen gibt. Dann merkst du, was Hunger ist. Dann merkst du, wie das Ding schmeckt. Verstehst du? Oh, wenn ich noch einmal so eine Krümelbrot genießen könnte. Zum Genießen brauchst du wirklich geübte Sinne. Um genießen zu können, brauchst du Erfahrung. Die Bibel spricht von geübte Sinne. Und wir sollten mehr und mehr lernen, den Herrn zu begreifen, zu erfassen, was das wirklich ist, wie lieb und wie treu der Herr ist, wie der Herr einen begleitet in schwierigen Situationen, da wo ich gar nicht mehr glaube, dass noch was wird oder dass es noch vorwärts geht, aber da trägt mich der Herr durch. Gott wird dich tragen. Das ist die Botschaft, die meinem Schwager, meiner Schwägerin am Telefon zurufen konnte. Gott wird euch tragen. Er hat euch bisher getragen. 80 Jahre lang hat Gott euch durchgetragen, war gut und war nett und freundlich und auch In der letzten Lebensphase ist Gott gut und bleibe gut. Wir müssen Gott nicht aufgeben und verzweifeln und verzagen. Ja, auch wenn es schwer ist. Manchmal ist das Leben schwer und man möchte gleich in Hospiz gehen und ins Altersheim gehen und was weiß ich, ins Krankenhaus gehen oder gleich sterben. Nein, Gott wird dich tragen, Gott wird uns tragen. Und das ist genießen, diese ewige bleibende Freude. Nicht nur, dass er uns durchs Leben trägt, er trägt von uns, von hier bis in die ganze Ewigkeit, er trägt uns die ganze Ewigkeit hindurch. Übrigens, Genuss ist etwas Alltägliches, was ganz Normales. Da brauchst du mal keine besonderen Anlässe. Gott wird dich tragen. Durch Stürme, durch Krisen, durch Engpässe. Und Genuss ist, dass ich einfach erlebe, Gott hat mich durchgetragen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Das ist Psalm 23. Der Alltag ist der Ort des Genusses. Nicht irgendwo, dass du eine Fete hast oder bei der Hochzeit irgendwo bist, wo alles perfekt ist. Nein, im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Viele warten auf einen besonderen Kick. Ja, dann kann ich genießen. Nein, da brauchst du keinen besonderen Kick. Da brauchst du keinen besonderen Anlass. Da brauchst du keine Hochzeit. Du kannst jeden Tag eine Hochzeit haben und jeden Tag kannst du für dich freuen und jubeln und jauchzen und fröhlich sein in dem Herrn. Gott hat uns so viel zu bieten, tagtäglich. Und wenn wir ewige Freude haben möchten, und mir geht es um die ewige Freude, müssen wir jetzt schon lernen, diese Freude Gottes in unserem Leben zu genießen. Und diese Freude ist keine materialistische Freude oder irgendwie irdisch zu vergleichen. Gewiss, auch da will Gott uns durchtragen. Ich denke nur an Volk Israel. Durch die Wüste sind sie durchgetragen worden. Sie haben jeden Tag Manna gehabt, jeden Tag frisches Manna. Jeden Tag haben sie Wasser gehabt, ab und zu mal sind sie mit dem Fleisch versorgt worden. Gott hat sie durchgetragen. Und als der Herr Jesus seine Jünger einmal fragt, nach einer langen Zeit, habt ihr je Mangel gehabt? Dann sagen die Apostel, ja, nein. Also Herr, wir haben keinen Mangel gehabt. Wir haben immer alles gehabt, was wir brauchten. Manchmal mussten wir die Ehren ausraufen und die Körner ein bisschen kauen, aber das ist okay. Auch das gehört zum Leben dazu. Auch die bitteren Kräuter gehören zum Leben dazu, ganz nebenbei. Und das ist das Schöne. Gott hat die Fülle, Gott hat den Reichtum, Gott hat den Segen. Und wir müssen nur den Blick dafür bekommen, was ist der Segen Gottes wirklich? Er wird dich tragen. Er wird dich tragen durch Situationen, durch die du noch nie gegangen bist. Er wird dich führen, er wird dich begleiten. Diese Freude und die ewige Freude, da waren wir noch gar nicht dort. Wenn du einmal drüben im Jenseits bist und warst und einfach das erlebt hast, dann willst du gar nicht mehr anders. Es ist Herrlichkeit, Herr, mit dir zu gehen. Jemand hat mir diese Tage ja geschimpft sogar, weil wir das Lied singen und weil ich ab und zu mal auch darüber spreche, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Bruder Manuel, das ist nicht wahr. Ich habe nur Probleme, habe Schlaganfall gehabt. Mein Mann geht am Rollator und so weiter. Die jammern und schimpfen. Und je mehr du schimpfst und je mehr du jammerst, desto schlimmer und schrecklicher wird dein Tag. Reg dich nur auf. Dann wirst du noch mehr zum Jammern bekommen. Wir sollen anfangen, uns zu freuen, zu genießen, schon die kleinen Dinge, die kleinen Anlässe. Herr, ich danke dir, dass ich jeden Tag aufstehen kann, dass ich jeden Tag meine Arbeit machen kann, dass ich jeden Tag, ja, das und das, dass ich dein Wort lesen kann, dass ich noch sehe, dass ich noch gut sehe sogar und dass ich sogar noch dein Wort verstehe. Fang an, für die Kleinigkeiten Gott zu danken. Die meisten Leute denken, die müssen riesige Erfahrungen mit ihm machen und dann können sie das Leben genießen. Ja, und Gott erlaubt, dass wir schreckliche Dinge durchmachen. Er zeigt, du, stell dir mal vor, jetzt musst du einen Rollator laufen, jetzt hast du einen Schlaganfall, jetzt kannst du nicht mehr sprechen, jetzt kannst du das nicht mehr, jetzt kannst du das nicht mehr. Und dann merkst du, oh, hätte ich damals bloß mehr gesprochen, wäre ich damals nur mehr gelaufen, hätte ich damals nur mehr das Leben genossen, wäre ich mit meinen Kindern viel mehr verreist. Das kannst du nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Gott sagt, tue, was dir vor der Hand kommt. Gebrauche, was du hast. Genieße das, was du hast. Genieße gerade das, wo du gerade bist. Weißt du, ich möchte den Leuten einfach predigen und sagen, Leute, das Leben geht so schnell vorbei. Ihr werdet so schnell alt. Ihr werdet so schnell schwach. Ihr werdet so schnell krank. Ihr werdet so schnell gebrechlich. Ihr werdet so schlecht, so schnell arm. Ja, und dann könnt ihr das nicht mehr. Freue dich über den Augenblick. Freue dich über den Augenblick. Über jeden Moment. Jesus führt uns zu frischer Weide, zum frischen Wasser. Und wir müssen jeden Tag genießen, jeden Schluck. Stell dir mal vor, du kannst nicht mehr schlucken. Und so viele Menschen können nicht mehr schlucken. Und das müssen künstlich ernährt werden. Und dann schätzt du das, wie schön war es, dass ich noch meinen Löffel zur Hand nehmen konnte und schlucken konnte. Wir müssen diese Momente, den Augenblick des Lebens genießen. Auch, ich werde diese nächsten Tage auch darüber sprechen, wenn wir selbst im Tal sind, genieße deine Täler, genieße deine Berge, genieße die kahle Landschaft. Und je höher ein Mensch auf den Berg kommt, desto größer erlebt er die Stürme. Unten im Tal spürst du nichts davon. Genieße die Verzagtheit, wie das war. Oh Gott, ich bin fast verzweifelt, ich bin fast umgekommen, aber du hast mich durchgetragen. Erleb die Kühnheit. Gott hat dir Kraft gegeben, Mut gegeben, dass du mit Löwen, mit Biestern gekämpft hast und Gott hat dich durchgeführt, dass du unerschrocken warst. Und jetzt lebst du immer noch. Manchmal staunt man, wenn man zurückschaut in seinem Leben. Und es ist gut, wenn wir zurückschauen. Was hat Gott in meinem Leben alles getan? Wie hat er gewirkt? In den Höhen und in den Tiefen hat er mich durchgetragen. Und jetzt muss ich es verarbeiten. Und jetzt darf ich dankbar sein. Und die Alten früher, Abraham, Isaac und Jakob, von denen heißt es, als sie starben, sie waren nicht lebensmüde. Von wegen, das ist etwas Teuflisches heutzutage, das Ganze, was die Menschen haben mit Depression, das ist Schlaraffendepression. Sie waren lebenssatt. Weißt du, was das heißt? Sie haben, Sieg gehabt, sie haben Niederlage gehabt, sie haben Freude gehabt, sie haben Traurigkeit gehabt, sie haben Erfolg gehabt, sie haben Versagen gehabt. Sie haben alles gehabt. Sie waren lebenssatt, sie haben alles durchgekostet, sie haben Enttäuschungen gehabt und sie haben Durchbrüche erlebt in ihrem Leben. Das ist lebenssatt, nicht nur Herrlichkeiten. Die meisten Leute verstehen nicht, was Herrlichkeit ist. Die Bibel sagt, wir sollen einfach schmecken, wie freundlich der Herr ist, mittendrin in der Schwierigkeit, mittendrin in der Not. Wir gehen durch Höhen und Tiefen und das muss alles genossen und verarbeitet sein. Und ich danke Gott für meine Tiefen in meinem Leben, für meine Niederlagen. Das ist gut gewesen. Und wenn ich noch einmal zu leben hätte, würde ich genau das Gleiche tun. Ich werde nie vergessen, bei meinem 60. Geburtstag im Gemeindezentrum steht ein junger Mann auf, fragt, Pastor, was würden Sie noch einmal tun? Die haben gedacht, vielleicht ich würde das und das und jenes sagen. Und ich musste sagen, guter Mann, ich würde gar nichts mehr, gar nichts anders machen. Ich würde genau so leben wie bisher. Ich habe das Leben genossen und ich genieße das Leben in vollen Zügen. Denn ich kann nur gewinnen. Ich kann in Niederlagen gewinnen. Ich kann in Siegen gewinnen. Ich kann überall gewinnen. Und ich erlebe überall den Reichtum Gottes. Römer Kapitel 11, Vers 33. Oh, welche Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich und so weiter sind deine Gerichte. Da denkst du, Kartoffelsuppe, verstehst du? Deine Gerichte. Ja, das ist Negative sogar. Diese Urteile Gottes, dieses Handeln, dieses Wirken Gottes, deine Gerichte sind unerforschlich, Gott. Deine Wege sind unerforschlich. Ein wahres Kind Gottes verkraftet beides, das Hohe und das Tiefe. Glück und Leid. Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann haben und kann nicht haben. Ich kann sein und ich kann nicht sein. Ja, wir müssen beides lernen. Man kann nicht nur immer Freude und Herrlichkeit haben, man kann auch Traurigkeit ertragen. Und Paulus hat das in seinem Leben verkraftet. Und das ist diese überschwängliche, ewige Freude. Wenn wir im Himmel einmal sind, bei Jesus sind, wir werden auch vieles vergessen, was hier alles unten war. Wir werden gar nicht mehr dran denken. Wir singen von der Herrlichkeit. Aber die Herrlichkeit, wisst ihr, was das ist? Der Weg dem Lamme nach. Und dieser Weg ist manchmal nicht einfach. Jesus ist nicht einfach. Ja, Jesus ist nicht einfach. Mutter Teresa wurde einmal gefragt, schade, liebe Frau, Sie haben nie geheiratet, haben Sie nie einen Freund gehabt. Dann sagte er, doch, sehen Sie meinen Ring, ich bin verheiratet. Ich bin mit Jesus vermählt. Er ist mein Bräutigam. Aber der ist nicht immer einfach. Jesus ist nicht immer einfach, auch solange wir hier leben. Es ist nicht einfach, ihr werdet euch alle an mir ärgern, hat Jesus gesagt. Ich habe diese Tage mich vorbereitet für den Juli und ich habe gemerkt, guck mal, Jesus erfüllt nicht alle Wünsche. Jesus ist nicht immer dieser wunderbare Heiler, dieser wunderbare Befreier, der nimmt nicht alles gleich weg. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, hat die Martha gesagt. Du siehst, aber wir erleben hinterher größere Freude, größere Herrlichkeiten, wenn wir nachher ausgehalten haben. Der verlorene Sohn durfte verloren gehen. Und dann kommt er nach Hause und darf ein Fest feiern. Und das Beste wird aufgetischt. Genieße. Kommst nach Hause wie ein verlorener Sohn, wie ein verlorener Tropf, alles verlebt, alles verprasst, alles vorbei. Und der Vater serviert das Allerbeste für dich. Wenn die Erlösten heimkommen, habe ich gelesen in der Bibel, sie werden sein wie die Träumenden. Ihr Mund wird voll Lachen sein. Und der Vater im Himmel wird zurufen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr wart über wenig treu. Ihr habt das Wenige, das ihr gehabt habt, habt ihr gut verwaltet. Ihr werdet es noch mehr bekommen. Und genau das ist, genieße dein Leben. Das Wenige, was du hast, die paar Cent, die paar Rubel oder was auch immer sein mag. Du hast nicht viel, aber fang an zu genießen, das Leben zu genießen, die Worte Gottes zu genießen. Ja, du liest was in der Bibel, glaubst an den Herrn Jesus Christus und du erlebst plötzlich die Gnade Gottes. Stell dir mal vor, am Kreuz sagt Jesus dem Schächer daneben an, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Seine Knochen sind gebrochen worden. Verstehst du, er ist nicht so leicht gestorben wie der Herr Jesus. Aber du wirst mit mir im Paradies sein. Er hat das Wort Jesu gehabt. Und hat das Wort genossen, ich werde mit Jesus im Paradies sein. Halleluja. Und jetzt kann ich sterben, ich werde mit Jesus im Paradies sein, meine Knochen werden gebrochen, ich werde mit Jesus im Paradies sein. Das war, wenn du ein Wort Gottes hast, fang an, das Wort Gottes zu genießen, das zergehen zu lassen auf deiner Zunge, in deinem Herzen. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Ja, ich werde mit ihm im Paradies sein. Um genießen zu können, musst du Zeit nehmen. Musst auf diese Welt verzichten. Mir ist egal, was passiert. Jetzt werden mir die Knochen gebrochen. Aber ich werde mit Jesus im Paradies sein. Halleluja! Und der Mann war weg. Da konnte kommen, was er wollte. Dieses Genießen. Du kannst krank sein, schwer krank sein, todkrank sein. Künstlichen Eingang, künstlichen Ausgang, was weiß ich, welche Eingänge du haben kannst. Und so weiter. Aber du genießt das Leben. Halleluja, du genießt das Leben. Sagst, oh Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Um genießen zu können, du musst einfach alles abschreiben, vergessen. Wir müssen in die Ruhe Gottes eingehen, an seinem gedeckten Tisch sitzen. Wir singen so ein schönes, fantastisches Lied. Die meisten wissen gar nicht, was sie singen, wenn sie singen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Der Mann hat seine Familie verloren, hat seine Frau verloren. Als die Frau rüberfuhr nach Amerika, das Schiff ging unter. Als verstehst du, in den Stürmen ging das Schiff unter. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, egal, ich lebe noch und ich weiß, ich werde meine Lieben im Himmel wiedersehen, das ist diese ewige Freude. Du wirst deine Lieben im Himmel wiedersehen, auch wenn sie im Atlantik ersoffen sind. Entschuldigung. In Konzentrationslager verbrannt wurden oder im Krieg umgekommen sind. Ich werde meine Lieben im Himmel wiedersehen. Ob Stürme auch drohen und Stürme auch toben und Satan auch wütet. Mir ist wohl in dem Herrn. Das ist genießen. Da siehst du, da verreckt einer. Du merkst sogar selber, ich bin selbst beim Verrecken. Aber du kannst immer noch singen, mir ist wohl. Viele denken, das ist Schizophrenie. Man ist verrückt. Ja, wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir sehen nicht nur das, was vor Augen ist. Das Leben geht vorbei mit 180, 200 Stundenkilometer oder noch viel schneller. Wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt und dann mir ist wohl in dem Herrn. Und die Frage ist, bist du wirklich im Herrn? Die meisten sind nicht im Herrn. Die sind irgendwo. Ja, viele haben noch diese Realität noch gar nicht entdeckt und erlebt. Die sind so beschäftigt mit irdischen Dingen. In Süddeutschland, da war ein Bauer im Sterben. Der liegt im Sterben. Und er weiß, sein Leben wird nur noch ein paar Stunden dauern. Und dann ruft er, wer füttert die Kühe im Stall? Verstehst du? Dem waren die Kühe wichtiger als seine Seele. Wer füttert die Kühe im Stall? Ja. Viele sind beschäftigt mit ihrem Körper, um diesen Körper fit zu halten und vernachlässigen dabei ihre Seele. In der Bibel heißt es, vom Demas, der hat die Welt lieb geworden. Der hat ja einmal die göttliche Freude gehabt, aber der hat alles aufgegeben, um diese weltlichen Genuss zu haben, was das auch immer gewesen ist. So wie der Esau, ein Linsengericht, die momentane Freude. Für eine Dummheit verkauft dieser Kerl seinen Segen, seine Erstgeburt. Und dann ist es plötzlich Schluss mit lustig, wenn man dann vor den Toren der Ewigkeit steht. Ja, was ist mit meiner Erstgeburt geworden? Was ist mit meinem Christentum, mit meinem Glauben geworden? Ja, was ist da passiert? Wir sollen viel mehr Prioritäten in unserem Leben setzen. Was ist das Wichtigste? Worauf kommt es wirklich an? Die Freude der Seele, das ist eine Gabe. Genieße diese Freude. Ich freue mich am Herrn. Und das ist, was einen im Leben alles verändert. Geschwister, wir sind zur Freude geschaffen. Wir sind keine Roboter, die nur funktionieren. Vergiss die ganze Funktion, dass dein Körper funktioniert, dass dein Leben funktioniert, dass deine Geschichte funktioniert. Wir sind nicht nur zum Funktionieren da, wir sind zur Freude da. Ein Roboter kann nicht lachen, ein Roboter kann nicht mitfühlen, ein Roboter kann es nicht genießen. Und Freude muss man genießen. Deshalb, ich kann niemanden zur Freude zwingen, ich würde gerne dir einen Witz erzählen, dass du lachst. Kann ich. Ich lese gerne Witze, verstehst du? Und ich mag Witze. Aber Witz, mit Witzen, die echte Freude ist kein Witz, wo man nur lacht über etwas. Ja, die Freude muss man entdecken. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich an dem Herrn. Ich freue mich, dass ich meine Lieben im Himmel einmal wiedersehen werde. Ich freue mich, dass ich, ja, dass meine Arbeit nicht vergeblich ist, dass es alles lohnt, dass ich lebe, dass, ja, egal was ich tue, es ist nicht umsonst. Wir leben für die Ewigkeit, wir sind auf die Ewigkeit hin geschaffen. Und ich genieße das. Man muss Akzente der Freude setzen, einfach suchen. Und ich mache immer wieder, was ich sage, für mich persönlich, was ich tue, das tue ich für den Himmel, das tue ich nicht nur für mich, das tue ich für Jesus und das tue ich für die Ewigkeit. Ich möchte in der Ewigkeit Freude haben, ewige, bleibende Freude. Du hast wohl getan, Matthäus, du hast recht getan. Jedes Mal, wenn ich meine Predigt vorbereite und abschließe, dann sage ich, lieber Gott, ist das wirklich alles, was ich sagen darf heute? Und manchmal denke ich, das könnte meine letzte Predigt sein. Und es wird irgendwann meine letzte Predigt sein, mein letzter Gang zur Gemeinde oder was auch immer ist. Herr, habe ich recht getan? Ist es richtig? Man muss suchen, den Willen Gottes zu tun. Und wenn wir den Willen Gottes tun, dann haben wir Freude. Dann sind wir ausgefüllt. Psalm 119, Vers 162, ganz weit hinten. Da heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute macht. Wann hast du dich das letzte Mal über die Bibel gefreut? Nicht nur. Viele Menschen lesen die Bibel nur für andere Leute. Ah, Marie, hast du das gelesen? Karl, hast du das gelesen? Wir sollen die Bibel für uns selber lesen. Wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Mann, das ist für mich. Gott wird dich tragen. Weißt du, als ich das meinem Schwager zugerufen habe und meiner Schwägerin, das hat Gott zu mir selber gesagt, Gott wird dich tragen. Vergiss nicht, Gott ist derselbe Gott, nicht nur für die und jenem und dem anderen und Xell, sondern Gott ist auch für dich. Er wird dich tragen. Über das tosende Meer, wie ein Adler fliegt er drüber hinweg. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute macht. Die Freude, ja, die kannst du auch niemand beweisen. Ich freue mich. Und dann musst du nicht immer keep smiling zeigen, wie du dich freust, verstehst du, wenn die Zähne zeigen. Das ist alles Heuchelei. Im Herzen muss man sich freuen. Aus dem 4. Jahrhundert stammt eine Geschichte. Und die passt in unsere Welt sehr gut, sehr humorvoll. Und ja, ist ernst, diese Geschichte. Es war ein Mönch, der war in einer Zelle und hat in dieser Zelle nicht mehr ausgehalten. Die Zelle war ihm zu eng. Die brütende Mittaghitze war unerträglich. Immer nur beten, immer nur da meditieren, immer nur über die Bibel nachdenken. Hatte Überdruss, Widerwille war in seinem Leben da und so weiter. Er möchte am liebsten weglaufen, hat schon alles gepackt, um davon zu laufen. Und raus aus der Zelle, er hätte ja jederzeit können, denn er war freiwillig ins Kloster gegangen. Er will weit hinaus in das wirkliche Leben, er will das wirkliche Leben genießen, nicht nur beten, 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 beten. Die meisten Leute sind so wie dieser Mönch hier. Und dann war er draußen, dann hat er draußen erlebt die Lauheit, die Unzufriedenheit und die Lustlosigkeit und die Traurigkeit der Menschen. Und dann war er wieder überdrüssig, aber das ist doch nicht das, was ich suche. Da war ich doch noch glücklich in dieser Mönchzelle dort im Kloster. Diese weltlichen Freuden sind nicht alles, was ich suche. Und ihr Lieben, wir finden in der geistlichen Literatur so viel, ja, wo die Menschen suchen, draußen, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch nimmt mich ein Heißverlangen, mich nach der Heimat, nach Gott, nach dem Himmel immer wieder ein. Und so ist bei diesem Mönch gewesen, er geht wieder ins Kloster zurück und sagt, du, ich möchte wieder, oder zu diesem Abt, ich möchte wieder hier zurück, denn ich habe eins gesehen, draußen sind die Menschen auch nicht glücklich. Und der hat entdeckt, das wahre Glück ist in einem selbst drin oder gar nicht. Nicht im Kloster und nicht draußen in der Welt, in einem selbst ist das Glück. Das war seine Entdeckung. Und das ist das Evangelium, weißt du, hörst das Evangelium, die Botschaft der Freude. Oh, himmlische Freude haben wir vorhin gesungen. Aber das musst du kapieren. Das ist das wirkliche Leben mit Höhen und Tiefen. Und das ist die Schönheit des Lebens, dass ich Höhen und Tiefen durchmache und verkrafte. Einfach mit der Hoffnung, mit der Freude, im Frieden, in der Freiheit leben und das innen drin zu haben. Ich bin erlöst, innen drin, nicht äußerlich. Ich kann äußerlich im Kloster sein und doch gefangen sein. Oder draußen in der Welt, in der Freiheit und doch gefangen sein. Dass ich mein Leben bewältige. Das ist Freude. Oh, jetzt habe ich wieder schon das Ding unter meine Füße bekommen. Jetzt habe ich wieder das im Griff bekommen. Das ist Freude, dass ich Stück für Stück mein Leben in den Griff bekomme. Ja, wir müssen es lernen. Auch das, was uns nicht passt, was uns nicht gefällt, dass wir das alles in den Griff bekommen. Jetzt habe ich gelernt, das mich zu beherrschen, mich selbst zu kontrollieren. Der Gesegnete ist überall gesegnet, der Fröhliche ist überall fröhlich. Die Lotusblume, die Blume der Ägypter, diese Blume, haben die Ägypter gesagt, die blüht in den größten Tümpel. Ja, da wo es am allermeisten stinkt, da blüht die Lotusblume in ihrer Reinheit und Schönheit und Klarheit. Der Lotusblume macht nichts aus, das Äußere. Und deshalb, du kannst in einer Welt leben voller Traurigkeit, voller Krankheit, voller Elend. Da krepieren Leute am laufenden Band und die werden noch mehr krepieren, wenn wir ein bisschen abwarten, die Geschichte. Das, was auf diese Welt zukommt, dann gute Nacht. Und wir müssen vorbereitet sein. Nicht, was du siehst und nicht, was du hörst und nicht, was du erlebst, ist das Ausschlaggebende, sondern was hast du in dir drin? Die Lotusblume. Der Glaubende erlebt die Leere, aber in der Leere erlebt er die Fülle Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Er erlebt in der Armut den Reichtum Gottes. Ihr habt nichts, aber ich kann viele glücklich und reich machen. Das ist die Fülle des Lebens. Der Glaubende erlebt in der Schwermut die Kraft Gottes. Oh, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Da trage ich die Tore von Hebron wie dieser Simson. Die trage ich 20 Kilometer weg, bergauf. Ja, in der Schwachheit erlebe ich die Stärke Gottes. Im Verlust erlebe ich den Gewinn. Das ist die Freude. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was Freude ist. Die denken die ganze Zeit nur kichern und lachen und grinsen. Die Freude ist, dass ich gelassen bin im Verlust, im Versagen. Da erlebe ich die Lösung, wie Gott mir hilft. In der Müdigkeit erlebe ich die Frische. Da fahre ich wieder auf wie ein Adler. Halleluja. Der Glauben, der erlebt im Stillstand den Schwung Gottes. Oh, mit meinem Gott fahre ich wieder auf. Das ist die Freude erleben und durchmachen. In der Unruhe erlebt der Glaubende die Ruhe Gottes. Oh, der kann schlafen gehen. Die Welt geht unter. Die Gemeinde geht kaputt. Das Reich Gottes geht pleite. Aber das Kind Gottes kann schlafen gehen. Weil die Sache dein ist, Herr Jesus Christus, nicht meine Sache. So viele Menschen nehmen sich so wichtig. Die denken, sie sind der Herrgott. Oder Mutter Maria. Oder Mutter Teresa. Nimm dich nicht so wichtig. Der Glaubende erlebt in der Kleinheit die Größe, in der Enge die Weite, in der Not die große Hilfe, in der Trauer. Er erlebt die große Freude. Ich war erstaunt in Mexiko, da bin ich bei einer Beerdigung. Ich habe gedacht, ich spinne. Auf dem Friedhof tanzen die und spielen Pauke und was weiß ich. Ich habe gedacht, eine christliche Beerdigung, ja. Verstehst du? Ja, der Mensch ist im Himmel. Verstehst du? Soll ich da traurig sein? Die haben getanzt, gegessen auf dem Friedhof. Was Ähnliches habe ich auch in Jugoslawien mal erlebt. Dass sie sich so gefreut haben. Die sind bei Jesus, bei Jesus, bei Jesus. Halleluja. Die sind bei Jesus. Erzähl doch einem hier auf der Straße, einem Materialisten, einem Humanisten, einem Freidenker. Erzähl das. Der sagt, du spinnst. Oder wenn das, was ich in Russland erlebt habe, die sind alles bei Jesus, die Männer oder Frauen, die irgendwo im Gulag gestorben sind. Bei Jesus sind sie. Ich kann es nicht verstehen. Und die freuen sich, die haben ganz andere Freude. Im Tod erleben sie das Leben. Das ist das Geheimnis der ewigen, bleibenden Freude. Und meine Botschaft ist heute Abend, genieße die Freude. Sehe nicht immer nur das Negative. Das ist nur der Anfang, das ist der Vorspiel, das ist der Vorspann. Das ist nur Einleitung zum Thema. Das ist nur das Äußere, nur die Anbahnung, das Negative. Ja, das ist nur die Vorfreude. Das ist dieser grüne Streifen und dann kommt nachher die Musi und der Jubel. Das ist der Auftakt. Halte durch. Gib nicht auf. Nach dem Tod beginnt erst der große Spaß. Früher haben sie, ja, wenn du Lieder hörst und wenn du dich ein bisschen mit Musik beschäftigst, haben die alten Liederdichter geschrieben, du süßer Tod. Verstehst du? Süßer Tod. Die haben sich gefreut auf das Jenseits. Süßer Tod, komm her. Nicht, dass wir den Tod verniedlichen, dass wir den Tod suchen. Aber für die Erlösung, für die Gläubigen ist der Tod etwas Süßes. Unsere Erlösung naht sich. Schau auf das Ziel, auf das Ende und du wirst dich freuen. Gib dem Ärger, dem Überdruss und so weiter, was in deinem Leben jetzt gerade da ist, keinen Raum. Fang an, die Freude zu genießen. Was kommt danach? Was kommt danach? Schmeiß doch den ganzen Bettel nicht gleich hin, wenn es mal nicht läuft, wenn es nicht passiert, wie du es gerne hättest. Lauf nicht gleich weg. Ja, renn nicht gleich zum Scheidungsanwalt, wenn es nicht funktioniert. Wir sind alle in Midlife-Krise. Uns geht vielleicht auch so wie der Mönch. Du mir reichst, verstehst du, nur noch die ganze Zeit beten, beten, beten. Gott will nicht, dass du die ganze Zeit betest. Gott will, dass du rausgehst, auch in der Natur. Wir haben ein schönes Lied. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Schickt er auf dem Acker, schickt er auf dem Feld, schickt er in den Wald. Ja, und wo er sonst noch die Leute hinschickt. Und da wirst du merken, du kannst das Leben genießen. Midlife-Krisis. Krisen gibt es überhaupt und überall. Aber diese Krisen sind nur Reifungsgelegenheiten. Da, wo du dein Leben realisieren kannst, jetzt hier, in dieser Situation, in der du gerade steckst, da wird Gott dich durchtragen. Auch wenn es unbehaglich und unbequem ist. Manchmal sind die Situationen, die wir durchmachen, so ungemütlich. Soll ich euch sagen? Im Bayerischen Wald, im Wohnwagen, Habe ich ganz tolle Stunden erlebt im Regen. Es hat geschüttet, was das Zeug hielt. Aber dieser Regen tropfen, wenn die am Fenster klopfen, verstehst du, genieße ich die Natur. Ja. Und du solltest genießen, das Leben, die Natur. Positiv eingestellte Menschen machen aus allem das Beste. Die machen sogar aus Scheiße Gold, Entschuldigung. Ja. In meiner Verwandtschaft eine ist Physik, Doktor, Professorin, und die macht aus Scheiße Nahrung für die Astronauten. Ja, das kann man machen. Ich habe gedacht, wie kann's? Also ich würde sowas nicht essen. Aber die sagt, die genießen das. Ja, aus Scheiße Gold. Fang an, das Leben zu genießen. Gebrauche sogar das Leben, das sogar Mist ist. Und du sagst, es ist ungenießbar. Aber die macht das, sie macht Gold und sie verdienen gutes Geld dabei. Ist sogar Professorin in Stuttgart an der Uni. Genieße die Freude. Durch Verzicht, durch Begrenzung, durch Konzentration auf das Wesentliche. Genieße das Leben. Was ist der Sinn des Lebens? Lebenssatt, nicht lebensmüde, gingen sie ins Jenseits. Abraham, Isaac und Jakob. Ja, sie haben sich auf das Ziel konzentriert, obwohl sie es nicht erreicht haben. Abraham hat die Stadt gesucht, der ein Baumeister Gott war. Hat die Stadt nicht erlebt. Er hat sogar in Hebron einen Friedhofsplatz gekauft für seine Frau. Aber mehr hat er auch nicht gehabt. Aber er ging lebenssatt ins Jenseits. Wer kein Ziel in seinem Leben hat, der kann das Leben nicht genießen. Und deshalb, unser Ziel muss die Ewigkeit sein. Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde, vergesse ich den ganzen Schmarrn, was da unten ist. Ja, ist mir vollkommen alles egal. Das ganze Unbehagen, der ganze Überdruss. Wer ein Ziel hat, der will nicht ausbrechen, der bleibt auf dem Weg, der konzentriert sich auf das Wesentliche. Ein unglücklicher Mensch, ja, da kann man sich selbst nichts anfangen. Ach, das ist alles so viel. Hier im Kloster nur beten. Und dann draußen alles so verdorben, so alles weltlich. Da wandern sie gleich nach Sibirien aus, wie meine Verwandte. Ja. Die haben sich so viel Mühe gemacht, nach Deutschland auswandern zu dürfen von Sibirien. Und dann sind sie ein paar Jahre hier, dann gehen sie zurück. Ja, das ist alles so weltlich. Das ist alles so, das ist oberflächlich und so weiter. Die haben sogar Antrag gestellt und die Zeitung hat sich sogar lächerlich gemacht. Andere würden was geben, dass sie wieder auswandern, dass wir auswandern können aus Russland, aber die wollen wieder zurück. Wenn du Gott nicht hast und Gott nicht kennst, bist du überall unglücklich, bist überall unzufrieden, bist überall krank, geht es dir überall schlecht. Adam war von Gott geschaffen und er war für Gott geschaffen, dass er glücklich ist, dass er sich am Herrn erfreut. Ja, aber ich bin so einsam. Guck mal, der Löwe hat eine Löwin, der Elefant hat einen Elefanten, das Pferd. Der Hengst hat ein Pferdchen und so weiter. Aber ich habe keinen, der zu mir passt. Adam war traurig, war einsam, hat sich einsam gefühlt, obwohl Gott ihn für sich geschaffen hatte. Er fühlte sich einsam und weiß, das war sein Urproblem, seine Einsamkeit war sein Urproblem. Für Gott gibt es keinen Ersatz. Und die Eva war sein Verderben in aller Liebe. Die Eva hat ihn in die Hölle gebracht. Auch deine Kinder, denk drüber nach. Kain und Abel, wie viel Herzeleid wurde da verursacht. Ich bin so einsam, oh Gott, du weißt es ja. Neid und Skandale waren in der Familie danachher, weil er sich so einsam fühlte. Freu dich am Herrn, dass der Herr bei dir ist. Die Mehrheit lebt heute einen praktischen Atheismus. Ja. Sie leben so, als Gott gar nicht gäbe, gar nicht existieren würde. Sie leben so einen Alltagshumanismus christlicher Herkunft. Sie helfen den Flüchtlingen, aber sie sind nicht dabei glücklich, wenn sie den Flüchtlingen helfen. Da ist jetzt, dieser Tage habe ich im Internet von einer Frau gelesen, die hat sich eingesetzt am Anfang, als die Flüchtlinge kamen, die verflucht sogar, dass sie sich eingesetzt hat für die Flüchtlinge. Die sagt, die danken mir nicht einmal mehr, die wollen mich gar nicht mehr kennen. Ich bin so leer, ich habe nur gedient, gegeben und ich habe mich verausgabt, ausgebrannt. dieser ja, Alltagshumanismus christlicher Herkunft, nur helfen, helfen. Weißt du, wir dürfen helfen, wir können helfen, aber Gott muss uns zeigen, wo und wann und wie wir helfen sollen. Viele haben den Sinn für Gerechtigkeit und Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft und so weiter verloren. Sie haben keine innere Freude, sie setzen sich ein, aber es bringt nichts. Alles für die Katz. Alles für die Katz. Warum? Weil das Eigentliche fehlt. Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn. Weißt du, wir sollen wieder, wenn wir Flüchtlingen helfen, wenn wir den Armen helfen, wenn wir den Kranken helfen, wir sollen den Kranken nicht helfen, wir sollen den Kranken dienen, als wenn wir dem Herrn dienen würden. Und die Bibel sagt, was ihr tut, das tut für den Herrn. Ich predige nicht für euch, vergiss das. Ich predige im Auftrag Gottes aus Liebe zum Herrn, weil ich Spaß habe. Ich habe Spaß. Ich könnte auch jetzt mal hinsetzen und meinen Balkon die Blumen genießen. Das tue ich auch manchmal. Aber ihr habt Spaß zu predigen, ihr habt Freude, dem Herrn zu dienen, ihr habt Freude, im Wort Gottes was Neues zu entdecken. Und das Erstaunliche ist, jedes Mal entdecke ich was Neues. Manchmal habe ich schon 10-mal und manche Bibelstellen habe ich schon x-mal gepredigt und denke, Mensch, da bist du noch nicht gar nicht drauf gekommen. Das steht auch in der Bibel. Wie jetzt, ja, über Jesus. Wie glaubwürdig ist Jesus? Er, der Messias, der kam zu den Seinen und die Seinen nahmen nicht auf. Und ich habe gefragt, ja, warum haben sie ihn nicht aufgenommen? Warum haben sie ihn abgelehnt? Warum haben sie ihren Messias gekreuzigt? Ich habe schon drüber nachgedacht, mal irgendwann, aber noch nie so intensiv. Und deshalb ist es, wie Gott uns weiterführt, wie er uns mehr Licht schenkt, wie er uns mehr Liebe schenkt, wie er uns mehr Wohlsein schenkt. Ja. Die Freude am Herrn, an seiner Sache, an der Ewigkeit, am Jenseits. Die letzte Begründung fehlt vielen Menschen. Sie haben den Grund noch nicht erfasst. Für was lebe ich denn? Thomas von Aquin, ein Kirchenvater, ein Theologe, der perfekteste überhaupt, wo ich einfach denke, dass der hat wirklich alles gewusst. Der schreibt eine Abhandlung von der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und das übergibt er dann dem Papst, und während dem Papst diese Doktorarbeit, eigentlich war er schon Doktor sowieso, diese Arbeit übergibt, fällt er rücklings, die Leute denken, der hat Herzinfarkt, oder was weiß ich, niemand wusste, was das ist, er liegt da, und dann, als er dann zu sich kommt, der erste Satz, die ersten Worte, die er sprach, alles ist Stroh, alles ist Stroh. Seine Dreieinigkeit ist Stroh, die ganze Arbeiten über Gottheit, über Kirchenrecht und so weiter, alles ist Stroh. Und er hat nichts mehr geschrieben. Das Letzte, was er war, sagte, das ist alles Stroh. Und Geschwister, und wenn wir den Herrn richtig begriffen haben, merken wir, alles ist Stroh. Heute würden die jungen Leute sagen, alles ist Scheiße. Alles ist Stroh, verstehst du? Alles ist Stroh. Und dann sagte er, Herr, wenn ich dich gewinne, und er hat nur noch, ging ins Kloster, hat nur noch gebetet, alles ist Stroh, alles ist Stroh. Ja, die wenigsten haben Mut, wie dieses Mönchlein dort im 4. Jahrhundert, ja, wegzulaufen, zu sagen, ich will probieren, das, und Gott erlaubt, dass du das und das und jenes probierst, und dass du dann doch enttäuscht nach Hause kommst. Das ist auch nichts, die sind alle so weltlich. Dann machst du wie meine Verwandte, gehst wieder zurück nach Sibirien. Alles ist Stroh, verstehst du? Das ist nichts und das ist nichts. Wo ist was? Werner Heuchelbach, das werde ich nie vergessen, Werner Heuchelbach, ich habe mal in einer Predigt in Schorndorf erlebt, bei Stuttgart, irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall, Lausbuben haben den Predigtumriss aus seiner Bibel rausgenommen und leeres Blatt Papier reingelegt. Und dann steht er vorne, Werner Heuchelbach war nicht auf den Mund gefallen, hat er viele Traktate geschrieben und Radio-Evangelist, also er konnte predigen. Dann nimmt er das Blatt, hier nichts, sehe noch heute, denn Werner Heuchelbach, hier nichts und hier nichts. Dann sagt er, wisst ihr Geschwister, ich muss eines sagen, hier nichts und hier nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Verstehst du? Es war die tollste Predigt, die ich je als Christ, als Pastor damals, ich war damals Pastor in Stuttgart, als Pastor gehört habe. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und man kann sich sogar über ein leeres Blatt sich freuen. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Jeder Mensch sehnt sich nach Glück, Freude, nach Überraschung, nach Spontanität. Ja, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Schau dein Leben an. Glückliche Menschen, die sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur, sind ausgeglichene Typen. Unglückliche Menschen gehören zum Teufel, sind betrogene Menschen, die jagen immer nach mehr Geld, mehr das, mehr das, mehr das, mehr das, andere Partner, andere Freunde. Aber Gott sagt, lass dir genügen, hab genug an mir. Ja, aber ich bin so einsam, lieber Gott. Warum bin ich einsam? Guck mal, ich sehe die Kamele, ich sehe die Rindviecher, ich sehe die Esel. Aber ich leide Pein. Und Gott hat uns so Gehilfen geschaffen. Und weißt du zu was? Gehilfen zur Freude. Ich werde nie vergessen, ich habe eine Hochzeit für, Trauung für eine Familie, Ehepaar gemacht und ich habe ein Bibelwort gesucht und ich habe kein Bibelwort gefunden. Außer dieser Bibelstelle, ihr seid Gehilfen zur Freude. Dann nach der Trauung kommt der Mann auf mich zu, ja, soll ich der Helfer für meine Ruth sein? So hieß sie Ruth. Soll ich immer der Ruth helfen? Weißt du, was passiert ist? Habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich doch. Der hat sich scheiden lassen. Die sind geschieden worden. Der wollte nicht ein Gehilfe sein. Ein Gehilfe zur Freude für anderen. Aber heiraten wollte er. Und die Ruth wollte er auch haben. Aber was ist dann geworden? Geschieden. Verstehst? Ich will kein Gehilfe sein für die Ruth. Noch am Ausgang sagt er, muss ich jetzt meiner Ruth ein Gehilfe sein? Und wir sind berufen als Gehilfen zur Freude für unsere Nachbarn, für unsere Mitmenschen, für unsere Kollegen, für unser Fleisch und Blut, für unsere Familie. Freude ist ein Teil der Schöpfung. Gott hat uns begabt, hat uns qualifiziert, hat uns Gaben geschenkt, dass wir einander weiter dienen, Gehilfen zur Freude sind. Aber die meisten wollen nur nehmen, 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 nur genießen. Aber sie wollen nichts geben. Muss ich immer Gehilfe sein? So leid, wie dieser Mann mir tut. Der hat sogar ab und zu mal sogar gepredigt. Verstehst du, war so geistig, das viel Gebet und was weiß ich, was er da alles getan hat. Aber der wollte kein Gehilfe sein. Was nützt es, wenn du so fromm bist und heilig bist und betest und tust und dich religiös engagierst und kein Gehilfe sein möchtest? Vielleicht hört er gerade die Predigt. Das soll er ruhig hören. Die Ruth ist wieder verheiratet. Wohnt irgendwo unten am Bodensee. Aber verstehst, der wolle kein Gehilfe sein. Und erst im Dienen erlebst du die Freude, den Segen, wenn du dienst. Wer an andere glaubt, glaubt an sich selbst. Wer anderen dient, dient sich selbst, Brüder und Schwestern. Paulus sagt nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind eure Gehilfen zur Freude. Einfach, weißt du, wenn du mit anderen mitfühlst, fühlst du dich selbst, erlebst du dich selbst. Freude ist dieses Innehalten. Ich nehme Teil am Glück des anderen. Ich erlebe, wie der andere durch Tiefen geht und wie ich ihn durchtragen kann. Er wird dich tragen. Verstehst du, das nützt nicht, wenn der liebe Gott das macht. Aber Gott hat dich und mich berufen, dass wir einander dienen, dass wir einander unter die Flügel greifen, dass wir einander helfen. Und Jesus sagt, was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Diesen Vers haben viele Menschen noch nicht begriffen. Sie beweihräuchern sich selber, ja. Aber was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Sie bepinseln sich, bemalen sich selbst und schleimen und schmeicheln sich selbst. Sie sind egoistische Typen, aber sie sind nicht glücklich. Nur ich. Geh von dir weg. Und fang an, ein Gehilfe, eine Gehilfin zu sein. Viele Christen, ja, sie leben ein primitives Leben. Sie gebrauchen nicht die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, die Gaben des Dienens, des Gebens. Gib und es wird dir gegeben werden. Liebe und du wirst geliebt werden. Trage und du wirst getragen werden. Die Bibel sagt, was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes, aus Liebe zu Gott, aus der inneren Überzeugung, aus der inneren Begeisterung, aus Freude zum Herrn, nicht für den Menschen. Du musst mir nichts tun und ich muss dir nichts tun. Aber was wir tun, das sollen wir dem Herrn tun. Die Freude am Herrn, Das löst bei uns so vieles Positive aus. Gott muss uns begeistern, inspirieren und beflügeln. Und Gott muss uns diese ewige, bleibende Freude geben. Verlieren nicht diese ewige Freude. Ja, diese Freude ist grenzenlos. Wir müssen von Gott her motiviert werden, angefeuert werden. Denk an die Bergpredigt. Selig sind die. Und da wird es aufgezählt, wer alles selig ist. Und wenn ich die Leute anschaue, die sind gar nicht selig, die sind halt unglücklich. Ja, muss ich dem mein Leben lang ein Gehilfe sein? Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die verfolgt werden. Selig sind die Armen, die aushalten bis zum Schluss. Selig sind die reines Herzens sind. Selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Verstehst du? Selig. Das ist ewiges Glück. Martin Luther hat einmal geschrieben, und selbst er war ja selbst sehr depressiv. Er hatte immer stets depressive Stimmung in seinem Leben. Da kommt er mal nach Hause, ganz niedergeschlagen. Dann guckt seine Frau zum Fenster raus und sagt, Martinus, hast du schon die Nachricht gehört? Der Herrgott ist gestorben. Sagt er, nein, das ist das Neueste, was ich gehört habe. Verstehst? So viele Christen benehmen sich, als der Herrgott gestorben wäre. Aber Martin Luther hat hier etwas geschrieben und gesagt und hat den Christen da im Stammbuch geschrieben. Christen sind ein seliges Volk, die sich freuen im Herzen und rühmen und pochen und tanzen und springen. Das sind evangelische Christen. Halleluja. Die springen, tanzen und singen. Und man findet keinen fröhlicheren Menschen als den gottesfürchtigen Christ. Wo sind die denn alle geblieben? Sind die alle ausgestorben? Ausgewandert? Vielleicht in Sibirien? Glaube es nicht zum Weinen und Heulen. Jesus hat diese ganzen Klageweiber vertrieben. Religiöse Menschen, die denken, wenn wir tierisch ernst sind, dann haben wir ein ewiges, glückliches Leben. Nein, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nicht dieser tierische Ernst. Gott mag keine sauren Christen. Glaube ist etwas, was mit Begeisterung zu tun hat, mit Stimmung, mit Entzückung, mit Euphorie, mit Jubel, singen und tanzen und springen, so wie Martin Luther gesagt hat. Jesus frohlockte, Halleluja, weißt du, was das ist? Jesus frohlockte, er rief, Hurra! Verstehst du, das ist frohlocken, Hurra! Das ist Jubilieren, das ist Jauchzen. Ja, wo man sich freut. Wie heißt es einmal? Böse Menschen haben keine Lieder. Wo man singt, da lass dich fröhlich nieder. Herzlich eingeladen. Ja, bei Jesus darfst du dich freuen. Traurige Menschen sind krank, sind verklemmt, sind belastet. Und sie belasten noch andere. Ja, fröhlich. Dank dem Herrn für jeden Tag. Ja, dank dem Herrn. Traurige Menschen sind komisch, sind Spießbürger, kleinkarierte Haarspalter, komische Leute. Willst du das sein? Dann mach es. Gott will, dass wir freuen, wenn die Erlösten heimkommen, heißt es in meiner Bibel, ihr Mund wird voller Lachens sein. Christen sind ein seliges Volk, ein lustiges Volk, ein fröhliches Volk. Halleluja. Der Kämmerer, der zog fröhlich seine Straße weiter. Oh, jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich Christ geworden. Oh, Pastor, das ist so schwer, der christliche Glaube. Nein, er hat eine neue Lebensqualität bekommen. Und diese Freude wirkt sich auf seinen Alltag aus. Die Freude am Herrn. Da die Farbe gewechselt, da die Fahne gewechselt. Ja, er jammert nicht mehr. Echte Christen leben unbesorgt. Sie leben wie die kleinen Kinder. Die streiten sich. Und die versöhnen sich wieder. Das geht so schnell. Hast du schon mal kleine Kinder erlebt? Die stoßen sich da am Tisch und sagen, du blöder Tisch. Verstehst du? Und machen wieder weiter. Christen sollen wieder Humor haben. Und da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da ist keine Verklemmung, da ist keine Traurigkeit, keine Verdrießlichkeit. Menschen, die das seelische Gleichgewicht verloren haben und so weiter, die keine Balance haben, die nicht ausgeglichen sind, die schwanken immer himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Wir sollen kontinuierlich und konstant fröhlich unsere Straße ziehen. Viele haben das Lachen verloren, diese kindliche Freude, sind kirchlich geworden, sakral, heilig. fromm in Jesu Namen. Ja. Ich bin begeistert von den Südländern, Italiener oder Griechen. Die sind fröhliche Menschen. Sie können doch ihre Freude ausdrücken, wie auch immer. Christen ohne Freude. Wenn ich sie sehe, dann muss ich sagen, Leute, da stimmt bei euch was nicht. Freude ist eine Herzenssache. Ein gesunder Mensch freut sich, kann lachen. Verletzte Menschen haben keinen Spaß. Sind ärgerlich, grottig. Ja. Schau doch Menschen an, die wirklich Freude im Leben haben. Und die Freude will uns anstecken. Und ich lese nochmals Jesaja Kapitel 51, Vers 11. Und so kehren die Erlösten des Herrn, die Befreiten, wieder zurück. Voll Jubel kommen sie wieder nach Zion. Bleibende Freude wird um sie her sein. Ja, Wonne und Glück stellt sich ein. Und Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Freude ist etwas Universelles. Freude, die uns niemand nehmen kann, auch niemand geben kann, außer wir halten uns selbst an den Herrn Jesus Christus. Dass wir an ihn angesteckt sind, mit ihm verbunden sind. Vater, ich danke dir für diese unaussprechliche Freude, die du uns gegeben hast in Jesus Christus. Du hast uns die Sünde vergeben, du hast unseren Namen im Buch des Lebens eingetragen und die Bibel sagt, freut euch am allermeisten, nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Herr, ich freue mich, dass du mich erlöst hast und ich habe diese Freude und diese Wonne in dir erlebt, die Wonne und Freude der Vergebung der Sünden, der Gotteskindschaft. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, wenn wir nur dir vertrauen, nur auf dich schauen, uns nur an dir halten. Oh Gott, vergib uns allen, ganz besonders den Menschen, die so mit dir hadern und so gegen dich murren und gegen dich rebellieren, dass sie einfach sich nicht so dir hingeben und dich nicht so lieben, wie du möchtest, dass sie dich lieben. Herr, hilf, dass sie anfangen, Gehilfen der Freude zu werden für andere Menschen, dass sie anfangen, anderen Menschen zu dienen und treu zu sein in dem, wo du sie hingestellt hast und aus ihrem Leben das Optimalste machen. Heiland, ich danke dir. Ich danke dir. Und ganz besonders für all die Menschen, die leiden, die irgendwo Schwierigkeiten haben. Heute möchte ich zurufen diesen Menschen, Gott wird dich tragen. Und wir werden dieses Lied jetzt singen, ja, mit Freude, mit Hingabe. Gott wird dich tragen. Egal was passiert, egal was kommt, Gott wird dich tragen. Nimm, Bruder und Schwester, dieses Wort für dich ganz persönlich. Und sei guten Mutes in Jesu Namen. Amen.